Tuschenaquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Tuschenaquarium. Heute geht es in den 16. Wiener Bezirk nach Otterkring, gleichsam das Jugustan von Wien. Ich bin verabredet mit Christoph Baumgarten. Wir kennen uns schon länger über Facebook. Wir teilen das Interesse für den Balkan. Christoph macht schon länger den Blog Balkan Stories und er war sofort bereit zum Treffen. Die Kneipe ist eine Eckkneipe im 16. Das Wetter noch gut genug zum Draußensitzen. Man hört balkanesisches Stimmengewirr. Albanisch, Serbisch, der Besitzer ist bosnischer Serbe, erzählt Christoph. Und wie in Bosnien starten wir. Erstmal einen Kaffee.
Also ich bin wie wahrscheinlich die meisten hier von auswärts. In meinem Fall leider oder glücklicherweise nicht aus einem anderen Land, sondern aus Leoben in der Steiermark. Sprachlich aber doch ein bisschen ganz anders. Aber ich bin dann wieder in Oberösterreich aufgewachsen und daher war dann, wenn man schon diese auch innerhalb des Deutschen so eine gewisse Mehrsprachlichkeit oder Mehrdialektigkeit hat, war dann die Integration in Wien ein bisschen einfacher. Also bei mir würden es die meisten Leute heute nicht mehr hören, dass ich nicht aus Wien komme, auch wenn mich wahrscheinlich jetzt die meisten nicht unbedingt für den Urwiener halten würden.
Christoph mag selbst gedrehte und Kaffee, er bestellt gleich mal nach. Mir sitzt ein Steirer gegenüber, dem der Schalk in den Augen sitzt. Wir sind uns gleich sympathisch und ich habe schnell das Gefühl, das wird ein längeres Gespräch. Balkan Stories, den Blog macht er schon seit Jahren.
Puh, also die Gründungsgeschichte war, ich wollte eine Reportage oder habe eine Reportage geschrieben über die Wiedereröffnung des Nationalmuseums in Sarajevo. Das ist eine politisch sehr komplizierte Geschichte ist und das war damals extrem wichtig. Das Portal, dem ich diese Geschichte geben wollte, wobei eh klar war, dass das unbezahlt ist, etc., etc., die wollten mir die Geschichte schon sehr arg zusammenkürzen, nämlich so sehr, dass sie mir einfach zu positiv, zu wenig ausgewogen, etc. war. Daraufhin habe ich gesagt, okay, gründe doch deinen eigenen Blog. Der ist mittlerweile zu einer etwas größeren Aufgabe geworden, als ich mir das vorgestellt hätte zu Beginn. Und ich bemühe mich halt seitdem auch immer noch, Geschichten zu erzählen, die sonst gar nicht oder nur am Rande erzählt werden. Skurrile Typen, die ich unten treffe, auch die offensichtliche Armut an ganz kleinen Alltagsgeschichten, ganz kleine Beobachtungen auch, dann immer wieder erinnern mit Reportagen an Missstände, bestehende Ungerechtigkeiten, manchmal auch einfach nur ganz tolle Leute vorstellen. Zum Beispiel, und das ist so eine fast Mischgeschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten, der Louis aus Basra. Der ist Bildhauer in Travnik in Bosnien und lebt eigentlich davon, dass er Friseur ist und immer. Und alle paar Jahre hat er dann genug Geld, dass er wieder eine Skulptur macht und schenkt er dann seiner neuen Heimatstadt. Ja, der ist als Flüchtling Ende der 90er Jahre nach Bosnien gekommen, aus Basra im Irak, ja, über den Umweg Saudi-Arabien. Ganz harte Flüchtlingsgeschichte. Und Louis ist heute glücklich mit einer Bosnierin verheiratet, hat ein paar Kinder und eben beteiligt sich sehr aktiv in seiner neuen Heimatgemeinde und ist dort natürlich auch so ein bisschen ein Star, den man auch gern nach außen hin herzeigt.
Er schreibt über eine Saisonarbeiterin im bosnischen Neum, über die vergessenen Flüchtlinge in Bihać, Alltagsbegegnungen auf dem Balkan, die Jugo-Community in Wien und auch Bagadjo, der gerade verstorben ist, als wir uns treffen, eine legendäre Figur des serbischen Widerstandes.
Dann erfahren ist, ich vor wenigen Tagen, als ich dann seinen kurzen Nachruf gelesen habe, bei einem Facebook-Freund. Aber dann war mir klar, okay, da muss man was machen, ja, dann muss man ein Andenken setzen.
Ja, ich habe den, wann war das, vor 10 Jahren mal getroffen, damals noch für die ARD. Thema war damals 10 Jahre Milosevic und da war er ja eine skurrile Figur, aber irgendwie auch so ein Robin Hood-Typ. Ne?
Ja, absolut. Ja. Also das war dann auch einer, für den der Kampf zum Lebensinhalt geworden ist. Und interessanterweise aber einer von denen, denen es nie nur um sich selber gegangen ist. Klar hätte er lieber eine höhere Pension gehabt und wieder auch geschrieben hast, ist ja dann auch nach Deutschland gegangen und hat dort versucht, Asyl zu bekommen. Aber ihm ist es vor allem darum gegangen, dass die jungen Menschen in Serbien endlich eine Chance haben. Ja, und dann wirklich, der war 20 Jahre lang bei praktisch jeder Demonstration dabei. Ja, das ist für unsere Verhältnisse völlig unglaublich. Ich glaube, das zeigt aber auch, was da alles schiefgelaufen ist in Serbien in den letzten 20 Jahren.
Ja, das ist ja exemplarisch, aber es gibt schon auch sehr knorrige Gestalten dort. Kannst du dich noch erinnern an diesen Typen da aus Montenegro? Guccia Bosso?
Ich musste jetzt gerade an einen anderen Typen in Montenegro denken, aber der fällt auch so unter leicht skurril, sehr nett, aber sehr skurril. Der hat die wahrscheinlich kleinste Buchhandlung der Welt in Herzeg Novi. Und der sperrt sie auf, wenn es ihm gerade einfällt und wenn er zusperren will, auch wenn offiziell noch Öffnungszeiten sind, schickt er dich beinhart weg, ja, und sagt, komm morgen wieder, am Nachmittag habe ich offen, dann hat er vielleicht offen oder auch nicht. Also das ist
auch die Kneipe im 16. Bezirk ist Balkan pur. Die Bedienungen sind echt Balkan-Style. Push-ups, lange Kunstnägel und nachgezogene Augenbrauen. Und auch das ist Balkan-Style. Als ich aufs Klo gehe, platze ich in einen ambulanten Friseursalon. Zwischen den Klokabinen schneidet eine der Kellnerinnen einem stiernackigen Serben die Haare. Christoph mag den Balkan und seine Leute.
Also schon als ich im Kindergarten war, habe ich eigentlich immer viele Freunde aus dem heute ehemaligen Jugoslawien gehabt. Das kommt komischerweise, auch wenn ich in sehr vielen verschiedenen Städten in Österreich aufgewachsen bin, das hat sich irgendwie auch immer durchgezogen. Und dann war dann auch mein erstes Stammlokal in Wien, das war ein Irish Pub, das hat aber einen bosnischen Serben gehört, mit Tito Relief drinnen und alles drum und dran. Ja. Und mit einigen der Leute bin ich heute noch in Kontakt. Also dann irgendwann einmal stellst du dir halt die Frage, wo kommen die Leute her? Ja? Auch warum kommen so viele von denen nach Wien? Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber nur wenn du so viele Leute siehst aus dem ehemaligen Jugoslawien, die hier leben und dann draufkommst, das sind 10% der Menschen in Wien und der Großteil ist die letzten 20, 25 Jahre gekommen, dann kannst du dir schon denken, so wirklich angenehm kann das nicht unten sein. Ja. Vielleicht auch nicht so angenehm, wie es in oft sehr verkürzten Medienberichten oft dargestellt wird.
Immer mal wieder grüßt Christoph einen, der neu kommt, den serbischen Intellektuellen mit grauem Zopf, der sich an den Nebentisch setzt mit seinem Laptop. Es kommen stiernackige Albaner, UCK-Style, wie man sie auch im Kosovo sieht. Lautes Reden, die Sonne scheint, wir sind mittlerweile beim Bier. Auch Christoph sagt unten, wenn er den Balkan meint. Otterkring gilt als Jugo-Viertel schlechthin. Österreichs Rechtsaußenpolitiker, die wollten hier immer mal wieder punkten.
Otterkring, serbische Community, die FPÖ hat ja immer auch versucht, da so einen Fuß reinzukriegen. Hat ja versucht, Freundlerwirtschaft auch mit Dodik und Konsorten zu machen. Wie siehst du das? Sind die da besonders erfolgreich? Ich habe kürzlich mit Nedat Memic gesprochen, der meinte, naja, also sie haben es zumindest nicht geschafft, einen Keil in die Community hier zu treiben, also zwischen Kroaten, Bosniaken und Serben.
Also da gebe ich natürlich dem Nedat völlig recht. Jetzt bei serbischstämmigen Menschen ist die FPÖ im Vergleich zu anderen migranten Communities ziemlich erfolgreich. Es gibt keine genauen statistischen Auswertungen. Und alle Befragungen, die es in dieser Richtung gibt, die kann man wegen zu geringer Samplegröße kübeln. Ja, das hat die Sozialforschung bisher nicht interessiert. Jetzt so subjektiv würde ich das, wenn ich eine Zahl nennen würde, ja, würde ich sagen, irgendwas 20-25% der serbischstämmigen Wähler, die durchaus bei der FPÖ ihr Kreuzchen gemacht haben und auch Sympathien in die Richtung bekundet haben. Ob diese Zahl stimmt oder nicht, vielleicht zu hoch gegriffen ist, kann ich nicht sagen. Man merkt allerdings an den Wahlergebnissen, wenn man sich dann die einzelnen Wahlsprengel ansieht, merkt man keine großen Auffälligkeiten. Also es ist nicht so, dass das hier zum Beispiel im Sprengel, wo natürlich sehr viele serbischstämmige Wähler leben, die FPÖ so wahnsinnig stark abgeschnitten hätte im Vergleich zu Sprengeln, wo weniger serbischstämmige Wähler wählen.
Otterkring ist eher eine rote Hochburg.
Ne? Genau, ist tiefrot mit einer Ausnahme und das ist ein Polizeiwohnheim. Das ist, glaube ich, zu 65% FPÖ.
Und ansonsten, wer wohnt hier sonst noch so in Greifswald?
Sind natürlich auch viele türkischstämmige Menschen, auch einige Albaner. Zum Beispiel ist da schräg unten gleich eine albanische Moschee. Wobei Moschee ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, das ist so das Erdgeschoss eines Wohnhauses. Es gibt auch ein paar Polen, da ist hinter dir eine polnische Kirche, die auch eine spanischsprachige Gemeinde hat. Natürlich auch sehr, sehr viele Bosnier. Also hier zum Beispiel dieses Lokal ist sehr gemischt. Das ist, der Eigentum ist eigentlich bosnischer Serbe. Es kommen hier sehr viele Bosnier her, jeglicher Religionszugehörigkeit und auch ein paar Menschen aus Serbien und der gelegentliche Schwabo.
Wir plaudern beim Bier über Österreichs Obsession mit dem Thema Migration, die vor allem die rechtspopulistische FPÖ ausgeschlachtet hat und die jetzt von der konservativen ÖVP unter Kanzler Kurz rechts überholt wird. Die hat der Sozialdemokrat und Kirchenkritiker Christoph Baumgarten eher gefressen. Wir plaudern über das, was er bürgerliche Parallelgesellschaft nennt und die Wiener Tanzschule. Wer auf sich hält, geht dorthin zu Ellmayr. Politische Mandate in Wien, die werden oft vererbt.
Ich meine, natürlich ist mir auch der Ellmayr irgendwie ein Begriff. Und wie du dir vorstellen kannst, mir sind solche Benimmschulen eher fremd, wesensfremd. Daher, okay, ja, der macht sich irgendwie wichtig und manche Leute halten ihn für wichtig. Für mich war das immer so irgendwie diese bürgerliche Parallelgesellschaft. Ja, die, okay, sollen sie. Was es halt trotzdem leider auch gibt, ist mittlerweile innerhalb der SPÖ Wiens auch so ein bisschen Familienclans, ja, wo dann der Sohn quasi das Mandat des Vaters erbt, vielleicht schon mit irgendwem dazwischen, also wo es dann schon ganze Politikerdynastien gibt. Das halte ich nicht für wahnsinnig geglückt, weil ja eigentlich die SPÖ die Partei ist, die immer gegen sowas gestanden hat. Aber ja, dass dann, weiß ich nicht, der Vater ein Nationalratsmandat über Jahrzehnte hat und dann der Sohn 3 Jahre später dann auch im Nationalrat sitzt. Zum Beispiel die Familie Schieder, das soll jetzt weder Vater, dem leider schon verstorbenen Vater und dem Sohn auch nicht das politische Talent absprechen, aber das schaut sehr blöd aus. Da gibt es halt innerhalb der SPÖ Wien mittlerweile so 2, 3 Familien, wo das der Fall ist. Und das, wie gesagt, wenn dann der Eindruck entsteht, dass wichtige Parteifunktionen vererbbar sind, dann steht das eigentlich gegen alles, wofür die Sozialdemokratie immer gekämpft hat. Die Grünen sind noch ein bisschen zu jung dafür. Bei der FPÖ ist das natürlich auch eine ganz eine starke Sache. Von den alten Nazi-Familien bis heute noch zu den nationalen Abgeordneten. Bei der ÖVP natürlich sowieso. Ich glaube, da hatten wir sogar zweimal den Fall, wo dann jeweils Vater und Sohn mit einer gewissen Unterbrechung Landeshauptmann waren. Einmal in der Steiermark und einmal in Salzburg. Und wo dann gewisse Namen auch zum Teil von ehemals adeligen Familien immer wieder auftauchen und so. ÖVP-Netzwerke sind eine eigene Geschichte. Sehr elitär in der Regel. Das kommt dann in der Regel aus 3 Lagern. Zumindest in der traditionellen ÖVP. Entweder katholische Netzwerke, zum Beispiel, oder Raiffeisen, oder ehemaliger Adel. Wobei es da natürlich auch Überschneidungen gibt. Klarerweise. Und jetzt kommt dann eben noch die Kurzachse dazu. Das neues Netzwerk. Es gibt durchaus auch innenpolitische Journalisten, die dann vom gut versteckten Katholizismus der Kurztruppe sprechen und so. Wenn man dann eben bedenkt, okay, der Kabinettschef von Kurz ist ein Opus Dei-Mensch und Mitglied, zumindest eingeheirateterweise, einer der prominentesten Opus Dei-Familien in Österreich, kann man sich seinen Teil denken.
Christoph Baumgarten kennt sich ziemlich gut aus. Er hat lange als Journalist gearbeitet für den ORF. In St. Pölten waren die Verbindungen zwischen Kirche und Politik besonders eng, meint er. Dorthin pendelt er auch jetzt täglich.
Ich bin bei der Niederösterreichischen Arbeiterkammer. Öffentlichkeitsarbeit. Und glücklicherweise, also wir haben ja auch zum Beispiel ein Mitgliedermagazin. Ab und zu darf ich mich dann auch bezahlterweise journalistisch austoben. Ich glaube, der Qualtinger hat gesagt, das Beste an St. Pölten ist der Zug nach Wien. Wer bin ich, ihm zu widersprechen?
Zu Felix Austria heißt es ja, du glückliches Österreich. Der Österreicher genügt sich selbst, meint Christoph, und besonders der Wiener. Aber das Spiel Stadt gegen Land, Land gegen Stadt, das funktioniert hier immer noch perfekt.
Natürlich, das Spiel Wien gegen den Rest Österreichs, das funktioniert schon, ja, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Wobei es besser funktioniert, Rest Österreichs gegen Wien. Ja, das Wien, so heißt das, das gemeinsame Feindbild, die Großstadt in diesem ländlichen Land. Das funktioniert immer noch umgekehrt. Ich meine, Wiener Ressentiments gegen die Bauern da draußen, das lässt sich schon noch wecken. Aber ich glaube auch nicht mehr so gut wie früher. Während Österreich wiederum in sich so als ein bisschen abgeschlossene, heile Welt betrachtet, wo halt dann noch irgendwie Migranten kommen, um billig zu arbeiten, und Deutsche kommen, um viel Geld dazulassen. Ja, und viel mehr Kontakt möchte man eigentlich mit der weiten Welt gar nicht haben. Außer man fliegt selbst auf Urlaub, aber gut, ja. Da ist Wien glücklicherweise ein bisschen anders und aufgeschlossener, trotz der Fremdenfeindlichkeit hier.
Stadt gegen Land, Land gegen Stadt, Kirche gegen Säkulares. Das sind die Eckpunkte, die interessieren auch Christoph. Österreich ist ja ein sehr katholisches Land und nicht umsonst waren die Habsburger Bannerträger der Gegenreformation. An der Kirche hat sich Christoph auch abgearbeitet, aber nicht aus biografischen Gründen, wie er versichert. Mit einem Kollegen hat er ein Buch über die Finanzen der katholischen Kirche in Österreich geschrieben. Er ist ein Fan des säkularen Staates.
Gottes Werk und unser Beitrag, das ist mittlerweile auch vergriffen. Es gibt es aber noch als E-Book. Und da haben wir dann daneben wirklich minutiös die Geldflüsse untersucht, die staatlicherseits in die katholische Kirche gehen. Naja, also wenn du seit Jahrhunderten eine Infrastruktur hast, die darauf ausgerichtet ist, dass du dem durchschnittlichen Bewohner des Landes so viel Geld aus der Tasche ziehst, wie du kannst, dann hast du Geld. Ja, also da wirklich einen klaren Schnitt machen. Kirche bleibt Privatsache, man schafft ein neutrales Religionsrecht für alle und die können sich darin organisieren, wie sie wollen. Ja, das ist ihre Geschichte. Kirche raus aus den Schulen. Also ich glaube auch nicht, dass der Religionsunterricht irgendjemandem abgehen würde. Und wenn ich mir sämtliche Statistiken übrigens anschaue, die es gibt, diese ganzen Behauptungen, mit denen der gerechtfertigt wird, stimmen überhaupt nicht. Also es ist ja nicht gerade so, dass die österreichischen Katholiken irgendwie religiöser wären oder besser über ihre eigene Religion Bescheid wissen würden als Katholiken in Ländern, wo es keinen konfessionellen Religionsunterricht gibt. Und dass wir eine der niedrigsten Verbrechensraten der Welt haben, liegt auch nicht am konfessionellen Religionsunterricht, sondern zum Beispiel am Sozialstaat. Noch sicherer ist es zum Beispiel in Island, wo die Quote der Atheisten deutlich höher ist als bei uns. Also es gibt kein rationales Argument, warum man einen konfessionellen Religionsunterricht in Schulen braucht. Ja, ich persönlich bin auch gegen religiöse Privatschulen oder zumindest gegen öffentlich geförderte religiöse Privatschulen. Wenn Eltern wahnsinnig genug sind, dass sie ihren Kindern das antun wollen, dann sollen sie das auch selber bezahlen.
Auch in Wien gibt es ja zahlreiche kirchliche Privatschulen. Wer auf sich hält, lässt seine Kinder dort studieren. Christoph wurde eher von den Freidenkern inspiriert. Eine Zeit lang war er sogar führendes Mitglied. Und die stehen eher in einer republikanischen, sozialdemokratischen Tradition, erklärt mir der Steirer.
In Österreich ja. In der Ersten Republik war das eine sehr große Vereinigung. Sogar und wirklich auch eine Vorfeldorganisation, damals dieser Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, mit ungefähr 60.000 Mitgliedern. Als ich dann beigetreten bin, waren wir 400 und ich halte das für relativ großzügig gerechnet. Mittlerweile haben sie sich umbenannt in die Humanisten. Ich kenne jetzt die Mitgliederzahl nicht, aber ich glaube von Glanzzeiten ist die Bewegung leider auch noch sehr weit entfernt. Es liegt auch daran, dass das, obwohl es da noch sehr viel zu tun gibt in puncto Trennung von Staat und Kirche, dass sich trotzdem im Vergleich zu den 30er Jahren, wo die Hochzeit der Bewegung oder zu den späten 20ern, wo die Hochzeit der Bewegung war, hat sich dann doch sehr vieles gebessert. Also man hat dann keinen Prälaten mehr als Bundeskanzler und ähnliche Dinge. Und es gibt Zivilehe, man kann austreten. Also es sind trotz aller Lärmentiererei meinerseits, es sind doch Dinge besser geworden.
Wir plaudern über Gemeinsamkeiten von Berlin und Wien. Christoph meint, für ihn sei Berlin einfach nicht fassbar als Stadt. Es gebe da gar kein richtiges Zentrum. Aber der Humor, sagt er, der sei ähnlich in Wien und in Berlin.
Was mir zum Beispiel in den Berlinern sehr gut gefällt, wenn man den Berliner trifft in Berlin, das ist ihr Humor. Der ist ja durchaus ähnlich dem Wiener Humor. Vielleicht nicht ganz so morbid, aber das ist so, in Berlin nennt man das, glaube ich, auch Schnodderigkeit, die Liebe zum Wortspiel, die Dinge respektlos auf den Punkt bringen und eben dabei, ja, dabei ist einem nichts heilig und lieber, wie man bei uns sagt, lieber einen guten Freund verlieren, als einen guten Schmäh nicht machen. Es klingt natürlich für uns Wiener immer ein bisschen härter, weil natürlich akustisch Berlinerisch ein bisschen härter ist. Aber man entdeckt dann, wenn man so ein bisschen tiefer reinhört in die Sprache, erkennt man sogar ähnliche Strukturen. Also die Liebe zur Verkleinerungsform zum Beispiel, ja, zum Runterspielen, funktioniert natürlich auf Berlinerisch und auf Wienerisch total anders.
Aber, wie würdest du Wiener sagen?
Also wir zum Beispiel haben diese klassisch süddeutsche ERL-Endung hinten, ja, das Brettal zum Beispiel. Ja. Berliner würde dann sagen, das Brettchen oder das Brettel vermutlich nicht. Und so, das schafft dann natürlich ein bisschen eine andere Sprachmelodie auch.
Ja, zum Humor würde ich sagen, der Berliner ist noch ein bisschen mehr klare Kante. Während mir oft aufgefallen ist, so, der Wiener Humor ist ein bisschen hinterfotziger und mit Zeitzünder. Also manchmal, wenn man ein Taxi fährt, dann sagt er irgendwas, du steigst aus und 10 Minuten später denkst du, eigentlich war das jetzt total unverschämt.
Ich meine, ja, das kann durchaus sein, dass sich der Wiener nicht ganz so viel traut wie der Berliner. Dass da noch eine gewisse Untertanenmentalität hier ist. Wobei mitunter so manche Spitzen für, also bei dir wird das mittlerweile weniger eine Rolle spielen, aber so manche Spitzen für Leute, die relativ frisch aus Deutschland kommen, kaum erkennbar sind, weil einfach die Sprachmelodie viel weicher ist und melodiöser. Ja, das klingt dann viel lieblicher und ist schwerer zu identifizieren.
Definiere der Wiener an sich.
Wiener Mentalität, was würdest du sagen?
Ein bisschen gemütlicher als in anderen Regionen im deutschsprachigen Raum. Durchaus mit einer gewissen Lebenslust, also nicht so stark, wie wir das aus südlicheren Ländern kennen. Also da geht dann der Wiener doch lieber zu gern früh schlafen, gepaart mit einer Mischung aus Schlamperei und Ordnungswut, die immer wieder faszinierend ist, wie das funktionieren kann.
Wo zeigt sich das?
Wo entsorgen die Leute ihren Müll und wie? Ja, also da könnte die Disziplin durchaus höher sein, deutlich höher. Trotzdem sind die Straßen sauber, weil sie ständig geputzt werden. Oder jetzt bei der Straßenbahn, ja, wenn die mal länger auf sich warten lässt, dann hast du gleich wen, der sich beschwert, weil das widerspricht irgendwie auch dem Anspruchsdenken und dem Ordnungsdenken. Und gleichzeitig hast du aber Leute, die leider ohne Maske in der Straßenbahn unterwegs sind zurzeit. Dann draußen im Schanigarten schon gern lieber sitzen wollen, länger als erlaubt, nämlich bis 23 Uhr. Aber wehe, der Schanigarten ist vor dem eigenen Haus, dann ruft man gleich die Polizei. Ja, das sind so die Widersprüche des Wieners. Dann natürlich eben ein durchaus liebenswerter Humor, der eben, wie du auch gesagt hast, durchaus zur Hinterfotzigkeit neigt und gleichzeitig auch leider immer wieder so diese Tendenz zum Fremdenhass oder zum Misstrauen überhaupt Minderheiten gegenüber. gleichzeitig wiederum ist da eine gewisse Offenheit da, die man in anderen Städten nicht hat. Also das Wienerische ist was extrem Widersprüchliches. Das macht es auch aus meiner Sicht so liebenswert.
Am Ende haben wir ein paar Kaffee- und Bier-Intus, unterm Strich ein großartiger, kurzweiliger Nachmittag mit viel Balkan-Flair. Ein paar Wochen später lädt mich Christoph dann zum Balkan-Grillen an der Donau ein. Das war die 5. Ausgabe des Tschuschen Aquariums mit Christoph Baumgarten. Schaut euch mal seinen Blog Balkan Stories an. Ich finde, es lohnt sich. Und wenn euch das Tschuschen Aquarium gefällt, ich freue mich über Likes, Kommentare und wer will, auch eine Mitgliedschaft bei Steady. Die ist schon für ein kleines Bier im Monat zu haben. Mehr dazu auf der Tschuschen Aquarium Seite. Und wenn ihr spannende Wiener und Wienerinnen kennt, von denen ihr findet, die müssen ins Tschuschen Aquarium, her damit, Kontakt auch über die Tschuschen Aquarium Seite. Und beim nächsten Mal geht's nach Meidling, den 12. Bezirk. Da habe ich einen Piefke getroffen, der schon vor 2 Jahrzehnten in Wien hängen geblieben ist und das auch noch gern. Jockel Weichert.
Also als ich kam, war ja das Museumsquartier einfach noch richtig abgefuckt. Also der ganze Bezirk dort, was heute so super durchgestylt und Museumsquartier und super cooler Platz, wo man verweilt und wo junge Leute rumhängen. Ich weiß es noch, als ich kam, war auf der Ecke, wo es reingeht ins Richtung Dschungel und Richtung, also quasi vorne, Marie-Hilfer-Straße-Ecke, da war noch ein Porno-Kino drin. Auf der Ecke Marie-Hilfer-Straße, Museumsquartier. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber es war grau, es war kaputt. Und irgendwann hat man es renoviert. Und die ganze Stadt hatte irgendwie so einen kaputten Charme. Also es war wirklich noch das Tor zum Osten damals. Und vor allem die Gegend, wo ich gearbeitet habe, im 10. Bezirk, die war natürlich komplett das Gegenteil von dem, was ich kannte aus München. Da gab es auch keine unsanierten Altbauten mehr, also mit Klo am Gang oder wirklich Substandardwohnungen gab es in München nicht mehr. Naja, auf jeden Fall hat sich die Stadt in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gemausert und sehr verbessert. Und also ich verstehe die vielen Leute, die jedes Jahr dafür stimmen, dass Wien mit zu den lebenswertesten Städten der Welt gehört, weil es einfach toll geworden ist. Es gibt immer noch viel Abgefucktes, aber es passt schon.
Das also beim nächsten Mal. Für heute sage ich ciao.
Tschuschen Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschwart.